Die Frau, die ständig am Reisen ist. Auf einem kurzen Zwischenstopp von Norwegen auf dem Weg zurück zur Bundeswehr konnte ich sie in Berlin abfangen. Ja, und wen meine ich? Natürlich Kiara Klug. Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizeps Besprechung, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts. In jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. In der heutigen Folge befinden wir uns auf einer großen Couch mitten in Berlin gegen 22 Uhr. Neben mir sitzt Kiara Klug, die 21-jährige Weightlifterin. Ja, und trotz der späten Uhrzeit reden wir über Themen, die viele da draußen betreffen. Essstörungen, die Zahl auf der Waage und Kiaras persönliche Geschichte dazu. Am Ende verrät sie euch außerdem das Geheimnis für einen großen Bizeps. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Ich bin immer aufgeregt.
Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich es aber sagen.
Okay.
Es wird gut. Kriegen wir hin.
An meiner Seite habe ich heute die wundervolle Kiara Klug. Sie ist, wenn ich jetzt richtig liege, von CrossFit zu Weightlifting gewechselt, ist National-Champion 2023, dritter Platz bei den Junior Europeans 2023. Dein Snatch-PR liegt nach Instagram bei 110 Kilogramm. Und sie ist auf der Road to the Olympics 2028 in L.A.
Das ist richtig.
Ich freue mich, dass du hier bist. Und eine, ich weiß nicht, ob es ein Fun-Fact ist, weil ich glaube, viele Leute wissen das über dich. ich weiß auch nicht, ob es ganz stimmt, ob es wirklich dein Lieblingstier ist oder dein Motivationstier, aber das ist der Gorilla.
Das ist richtig. Das ist tatsächlich dadurch entstanden, dass ich voll oft unter meinen Instagram-Posts auch schon so mit 15, 16 immer diesen Gorilla-Emoji bekommen habe und ihn ganz lange so negativ gesehen habe, weil ich dachte, oh, man vergleicht mich mit so einem krass muskulösen Tier und so weiter. Und irgendwann habe ich es einfach geowned. Ich habe auch ein Tattoo auf dem Rücken.
Also andere haben das bei dir...
Ja. Ah. Und dann hat es so angefangen mit dieser Obsession und inzwischen ist es wirklich absolut mein Lieblingstier. Im Berliner Zoo kann man auch von oben in den Zoo reinschauen. Also weil ich halte nicht viel von Zoos und möchte da nicht hingehen. Aber ich kann kostenlos oben auf dem Dach von dem Einkaufszentrum Gorillas anschauen. Und das mache ich auch regelmäßig.
Krass. Was findest du so besonders an denen?
Ich finde, es sind so sanfte Riesen. Also sind so, die strahlen für mich persönlich eine unwahrscheinliche Ruhe aus, aber gleichzeitig sind sie einfach extrem massiv. Mhm. Und also wenn man so einen Gorilla, glaube ich, vor sich sieht, also da hätte ich auch auf jeden Fall Angst erstmal, aber es sind auch an sich sehr, sehr liebe Tiere, also sehr so fürsorgliche Tiere und kümmern sich umeinander und ja, deshalb für mich sind die einfach ein Stück weit ein Vorbild, doch.
Hättest du mal Lust, so einen Gorilla in real life in der Wildnis zu sehen?
Ja, das steht auch irgendwo noch auf meiner Bucketlist für mein Leben. Man kann ja quasi in den Dschungel in Afrika gehen und auch auf so Gorilla-Auffangstationen und so weiter, wo man quasi Gorillas aufpäppelt, ist natürlich gerade mit Leistungssport jetzt nicht so einfach zu vereinbaren, dass ich sage, okay, ich bin einen Monat im Dschungel, wir sehen uns dann. Ich kann vielleicht ein paar Bambus hochheben, aber das war es auch. Aber es steht auf jeden Fall noch auf meinem Plan für mein Leben.
Ich finde, das ist ein super Übergang zum Sport. vielleicht kannst du dich ja auch noch mal ganz kurz vorstellen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich nicht kennen. Also wer du eigentlich bist, wie alt du bist, wo du vielleicht auch trainierst. Also so ein paar kurze Hard Facts über dich.
Ich bin Kiara, ich bin 21 Jahre alt, ich wohne aktuell in Berlin, ich trainiere auch in Berlin im Landesleistungszentrum da fürs Gewichtheben und genau, ich komme ganz ursprünglich mal vom Skisport, bin dann vom Skisport ins CrossFit gekommen und jetzt seit einem Jahr und drei Monaten ungefähr, fast eineinhalb Jahre im Gewichtheben.
Ja, und das auch noch sehr erfolgreich.
Ja, wie man halt erfolgreich definiert.
Ja, okay, also ich würde sagen, du hast bestimmt ja auch gewisse Ziele und arbeitest darauf hin, für Menschen wie mich, die mal gerade so 50 Kilo snatchen können, ist das natürlich sehr beeindruckend.
Dankeschön.
Jetzt hast du gerade schon ein paar Sachen vorweggenommen, aber wir gehen mal direkt drauf ein. Ich habe bei dir auch gelesen, also so hast du es selber beschrieben wortwörtlich, dass du ein Super-Heavy-Athlet werden möchtest.
Mhm.
Was können sich denn die Leute vorstellen, die davon nicht so viel Ahnung haben, was genau du damit meinst und vielleicht auch wofür?
Also im olympischen Gewichtheben gibt es Gewichtsklassen und das Problem so ein bisschen, es war schon mir bewusst, als ich damit angefangen habe, aber ich wusste erstmal gar nicht, wie das Ganze läuft und ob ich das Ganze machen möchte. Das Problem ist, dass die letzte olympische Gewichtsklasse vor der offenen, der Super Heavy, der Schwergewichtsgewichtsklasse, die bis 81 Kilo ist. Und als ich letztes Jahr mich für die Europameisterschaft, also Junioren-Europameisterschaft qualifiziert habe, war das auch zuerst in dieser bis 81er Klasse. Aber das ist für mich einfach nicht nachhaltig zu halten. Ich bin relativ groß und dafür fehlt mir auch noch einiges an Kraft, auch um in der 81 erfolgreich zu sein. Und deshalb war für mich halt der einzige Weg, wie ich diesen Sport professionell machen kann, dass ich in die offene Gewichtsklasse gehe. Und das ist quasi alles über 81 Kilo. Und natürlich ist es von Vorteil, wenn man nicht nur 83 wiegt, sondern im Optimalfall eben ein bisschen mehr. Also in dieser offenen Gewichtsklasse, in der ich mich jetzt auch befinde, wiegen so die meisten Frauen tatsächlich wirklich einiges mehr. Also schon so 130 bis teilweise 150 Kilogramm. Da werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen, beziehungsweise das ist auch gar nicht mein Ziel, da hinzukommen. Aber das ist für mich so die einzige Chance, die einzige Gewichtsklasse, wo ich mit meinem Körper versuchen kann, zu den Olympischen Spielen zu fahren oder erfolgreich zu sein.
Was müsstest du für Olympia snatchen können und clean können?
Man kann es immer nicht so pauschal sagen. Mhm. So wie das Qualifikationssystem jetzt war, muss man in den Top 10 der Weltrangliste sein, um sich für Olympia zu qualifizieren. Das heißt dann bereinigte Weltrangliste, weil es quasi so ist, dass nur aus jedem Land ein Sportler, eine Sportlerin fahren darf. Also wenn zum Beispiel zwei Chinesen in den Top 10 sind, dann fährt nur die Beste.
Mhm.
Die andere wird quasi rausgestrichen. Und dann geht es einfach danach, was dann quasi das Total ist, also quasi Snatch und Clean and Jerk addiert über die Qualifikationswettkämpfe. Das war jetzt für die offene Gewichtsklasse bei 263. Das wäre aktuell, das ist so ungefähr der Wert, also auch wenn man die letzten Olympischen Spiele zurückschaut, was so immer Platz 10 ungefähr war und was quasi für mich mein Ziel ist bis 28.
Das klingt sehr viel.
Das ist auch,
auf jeden Fall.
Das ist auch einiges.
Und also es ist natürlich ein Ziel, ich würde sagen, das ist ja auch machbar, das kann man erreichen, wenn man weiß, wofür man das ja macht. Aber es ist doch bestimmt nicht so einfach, oder? So ein super heavy Athlete zu werden.
Nee, also es ist ganz lustig, weil ich halt mein ganzes Leben lang eigentlich, bevor ich jetzt diesen Schritt gemacht habe, immer, egal wann ich auf der Waage stand, immer so dachte, oh, so 2-3 Kilo weniger, dann bin ich zufrieden. Und eigentlich auch in Phasen, wo wir jetzt auch, ich habe auch mit dem CrossFit Nutrition Coaching gehabt, da wo wir eigentlich gesagt haben, okay, wir sind auf Maintenance und wir wollen einfach auf Performance trainieren und so weiter, war ich trotzdem irgendwie immer so, oh ja, aber ich bin nicht so lean wie die anderen Athleten und wahrscheinlich so 2-3 Kilo weniger wären halt meine Gymnastics, weil das schon immer so High-Volume-Gymnastics immer ein bisschen meine Schwäche war, wären wahrscheinlich noch viel besser oder wären einfacher und so weiter. Und dann diesen Schritt in die offene Gewichtsklasse zu machen, wo es auf einmal war, oh, jetzt soll ich ja sogar zunehmen, war am Anfang erstmal fast cool, würde ich sagen, und hat mir auch persönlich sehr gut getan, einfach meinem Körper mal den Raum zu geben, sich so zu entwickeln, wie er es gerade fühlt. Und ich habe auch am Anfang eigentlich gar nicht groß darauf geachtet, okay, ich muss es hart balken oder ich muss richtig, richtig viel essen oder sowas. Sondern habe einfach so gegessen, dass mein Training gut funktioniert und habe dann von selber so ein bisschen auch zugenommen. Und dann irgendwann kommt man aber an den Punkt, wo das Ganze gar nicht mehr so einfach ist. Und indem man irgendwann Essen gar nicht mehr so viel Spaß macht und man wirklich sehr viel Disziplin auch an den Tag legen muss, um da voranzukommen.
Vielleicht springen wir noch mal einmal ein Stück zurück, sonst schauen wir erstmal in die Vergangenheit. Du hattest ja auch gerade schon gesagt, du hast früher vielleicht mehr drauf geachtet. Wenn ich richtig liege, hast du es ja auch auf Instagram öffentlich gemacht, dass du auch eine Essstörung hattest damals.
Ja.
Wie, also es ist vielleicht eine total doofe Frage, weil viele Mädels, ich kann mich da auch einschließen, irgendwie, ne, Schule, Druck, Freunde, man wird da so reingezogen. Kennst du noch deine Auslöser?
Ja, also bei mir hat das Ganze mit 16 angefangen. Ich war damals noch im Skisport aktiv und das Ganze, dann kommen wir wieder zurück zu dem Gorilla. Ich war schon immer eher groß, einfach auch körperlich groß, hatte breite Schultern und war auch relativ muskulös schon relativ früh. Also ich hatte damals mit 14, weiß ich noch, schon 72 Kilo. Also ich war auch schon über 1,70 groß und war halt immer so die große Muskulöse. Und wenn ich jetzt darauf zurückschaue, denke ich mir so, oh, du kleiner Lauch. Aber ja, dadurch habe ich mir halt sehr, sehr viele Sprüche anhören müssen. Also gerade so in dem Alter von 13 bis 15 kam halt gerade von Jungs, die in meinem Skiteam waren, kamen oft solche Sprüche wie, du siehst viel zu männlich aus, Mannsweib, und du bist viel zu muskulös für eine Frau und ist ja nicht schön und so weiter. Und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht in diese Essstörung, dadurch, dass ich hatte mit 15, also relativ um meinen Geburtstag rum, um meinen 16. Geburtstag, hatte ich eine Sprunggelenksverletzung im Skisport und konnte nicht fahren. Und dann habe ich mich halt neben dem, okay, wie regeneriere ich das Ganze körperlich aus? Okay, was kann ich sonst noch machen, damit ich möglichst schnell wieder fit bin? Und habe mich damit angefangen, so ein bisschen mit Ernährung zu beschäftigen. Und dann, wenn man auf Social Media sich mit gesunder Ernährung beschäftigt, ist man ganz schnell bei What I Eat in a Day, 1300 Kalorien und solchen Geschichten. Und Kalorien zählen und möglichst wenig essen. Und dann habe ich halt einfach mal angefangen, eigentlich nur so ein bisschen auf meine Ernährung zu achten und einfach ein bisschen so zugesetzten Zucker und so weggelassen, was erstmal auch wirklich gesund war und gut war. Und dann habe ich aber halt gemerkt, hey cool, dadurch kann ich das ja eigentlich ganz gut kontrollieren. Und dann bin ich sehr schnell sehr, sehr dünn geworden, habe halt auch am Anfang relativ schnell so bekommen, hey, hast du abgenommen? Und am Anfang war das so ganz befremdlich, weil ich so war so, hey, war ich vorher dick oder warum fragst du dich jetzt so, nee, man sieht halt so ein bisschen. Und habe mich ganz unterbewusst sehr in diesen Gedanken verliebt, oh krass, sowas höre ich jetzt. Und dann hat irgendwann in meinem Kopf angefangen so der Gedanke, hey, jetzt kann ich einfach dünn werden und dann bin ich so wie alle anderen und dann werde ich gemocht und dann kommen nicht mehr diese Sprüche und so weiter und dann kann ich dem Ganzen so entgehen. Long story short, war es dann irgendwann sehr, sehr krankhaft, dass ich sehr, sehr viel abgenommen habe innerhalb von einem Jahr und dann die Sprüche von, du siehst zu mächtig, du bist zu muskulös, dahin ging, dass es kam, du siehst krank aus, du siehst nicht gesund aus, iss mal mehr, du bist viel zu blass und solche Geschichten dann kamen. Und dann an dem Punkt war ich aber schon so zu tief drin, dass ich halt es auch einfach toll fand, da über dieses Essen ja ein Stück weit Kontrolle über mein Leben ausüben zu können, dass es dann auch noch so ein bisschen weiterging und ich dann noch gleichzeitig dazu kam, dass ich halt in meiner neuen Trainingssituation, mit einem neuen Trainer und so weiter nicht klargekommen bin, im Skisport noch und auch in dem Jahr dann aufgehört habe. Ich weiß auch bis heute nicht, inwiefern, ich sag mal, wenn ich nicht in dieser Essstörung drin gewesen wäre, ich damit wirklich aufgehört hätte, weil es war jetzt nicht das Problem, dass die Leistung nicht gestimmt hat, aber ich war einfach absolut mental nicht fähig, diesen Sport weiterzumachen. Habe auch erstmal nur eine Pause gemacht. Das war noch für mich der einzige Weg, wie ich da, sag ich mal, rausgekommen bin. Auch selber nicht. Damals eine ehemalige Trainerin hat mich da so ein bisschen rausgezogen. Und bin ich ja bis heute sehr, sehr dankbar für, weil es, glaube ich, ein Stück weit mich auch gerettet hat. Das war so der Einstieg da rein.
Und als du dann beim Sport aufgehört hast, also damals beim Skifahren, du hast so ein bisschen gesagt, wurde die Essstörung etwas besser, weil das Umfeld da war? Oder wo war der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, irgendwie ein Schalter hat sich gelöst, dass es vielleicht in eine, ich nenne es jetzt mal, eine positivere, gesündere Richtung wieder ging?
Der Schalter kam eigentlich erst so ein bisschen durch CrossFit, weil ich dann relativ schnell, also ich habe dann, das war 2020 im Herbst, wo ich mit dem Skisport aufgehört habe und ich habe dann 2020, also so ein halbes Jahr später ungefähr, mit CrossFit angefangen. Und dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt und bin da so ein bisschen noch in Instagram in diese Bubble reingerutscht und habe auf einmal gesehen, okay, krass, da gibt es muskulöse Frauen, die das nach außen präsentieren, die trotzdem aber sehr feminin sind und sehr weiblich sind. Und dann hat es in meinem Kopf so ein bisschen Klick gemacht, dass es, sage ich mal, nichts miteinander zu tun hat, dass man nicht nur, weil man muskulös ist, nicht weniger Frau oder nicht Frau ist. Und gleichzeitig aber war es dann, bin ich so ein bisschen so ein Jojo-Effekt reingekommen, dass es so eher so Richtung Binge-Eating ging und ich dann halt irgendwie so darüber ein bisschen die Kontrolle verloren habe und dann auch kam natürlich dazu mit Lockdown, wir saßen alle zu Hause und dann habe ich auch relativ schnell wieder zugenommen und war damit auch am Anfang erstmal fein, wusste auch, dass es gesund ist und irgendwann ist es dann aber halt, dadurch, dass ich auch CrossFit gemacht habe und relativ schnell Muskulatur aufgebaut habe, ist es irgendwann über den Punkt hinausgegangen, an dem ich vorher war, also über diese 70-Kilo-Marke. Und damit bin ich am Anfang auch gar nicht klargekommen. dann war das für mich so, oh Gott, jetzt bin ich viel zu schwer und jetzt werde ich ja langsam dick und keine Ahnung was, obwohl ich einfach nur muskulös geworden bin.
Also nur aufgrund der Zahl?
Ja, voll aufgrund der Zahl und einfach dadurch, dass ich natürlich dann wieder ein bisschen, nee, ich würde nicht mal sagen aufgrund von Aussehen, weil es hat sich sehr proportional verändert oder ich bin tatsächlich sogar ein bisschen leaner geworden. Aber ja, ich glaube, damals war es wirklich primär einfach aufgrund der Zahl.
Was hat damals so eine Zahl für dich auf der Waage bedeutet?
Ich glaube, damals war mein Selbstwert sehr stark daran geknüpft. Also, dass ich so dachte, boah, wenn die Zahl weniger ist, dann bin ich mehr wert. Was ja eigentlich, also aus meiner heutigen Sicht einfach unvorstellbar ist. Aber dann, ja, dann war auch wieder, also Essen war einfach dann so der Punkt, der einfach so ein bisschen so eine, ja, empfindliche Stelle war oder halt gleichzeitig ich mich dadurch aber auch so ein bisschen halt regulieren konnte, in welche Richtung auch immer.
Ja, also Judith und Technik, würde ich nur sagen. Ich weiß nicht warum, aber unsere Aufnahme hat gestoppt. Ich ja, hoffe...
Das muss ein Übergang, Eva.
Ja. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das, wo wir hier sind, schon geschafft habe. Denn wer mich etwas besser kennt, weiß, ich mache meistens Dinge kaputt und weiß nicht, irgendwie habe ich nicht so das Händchen dafür. Und genau das ist jetzt passiert, das hat hier leider gestoppt, mittendrin. Wir haben gefühlt 20 Minuten schon weiter erzählt.
Wir haben wirklich schon weiter geredet, ne?
Ja, wir haben schon wirklich schon weiter geredet. Wir sind aber flexibel und versuchen wieder einzusteigen.
Das war laut, oder?
Wow, was war das denn? Und wir waren gerade, wir sind so Richtung Gegenwart gerade gekommen. Wir waren bei der Bulimie hängen geblieben, die sich noch auch ins letzte Jahr bei dir eingezogen hat.
Genau.
Und wir versuchen einfach da mal wieder einzusteigen. Gucken, ja, ob wir es hinbekommen.
Also ich habe erzählt, ich muss kurz in den Groove wieder finden. Mhm. Ich hatte erzählt, dass ich CrossFit angefangen habe und dann gesehen habe, dass das Frauenbild eben auch muskulöse Frauen gibt. Und dann bin ich in die Bulimie abgerutscht. Ja, weil ich darüber halt weiterhin mich kontrollieren konnte, weil dann Essen immer das Thema war, was mich oder worüber ich halt einfach alle meine Probleme versucht habe zu regulieren, um dann mich zu kontrollieren und da auch einfach erstmal nicht so leicht rausgekommen bin und es eigentlich auch wirklich noch bis letztes Jahr stattgefunden hat, dass ich ja immer wieder, wenn es mir nicht gut ging, immer wieder nicht Stress hatte, in diese Zyklen abgerutscht bin und mich auch eigentlich gar nicht getraut habe, da offen drüber zu reden und so weiter.
Und dann versuchen wir jetzt den Bogen zu spannen zu jetzt. Wie hast du es hinbekommen, da im besten Falle ja ganz rauszukommen oder es auf ein Minimum zu verringern?
Ich bin letztes Jahr, als ich dann quasi einen Schritt von der 81 in die offene Gewichtsklasse gemacht habe oder eigentlich mit dem Gewicht eben schon angefangen habe, habe ich relativ klar zu meinem damaligen Trainer gesagt oder zu den ganzen Verbandsfunktionären so, ey, damals, ich hatte eine Essstörung, dass es noch aktuell ein Thema war, habe ich damals nicht kommuniziert oder wollte ich nicht kommunizieren. Ich bin da einfach anfällig für und deshalb, wenn ich diesen Sport mache, dann nur, wenn ich eine psychologische Begleitung an meiner Seite habe. Und bin dann seit letztem Jahr, ich glaube im Juni, glaube ich, in Therapie gekommen. Und das, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr viel geholfen, weil wir dann auch da eine Gruppentherapie hatten. In der Gruppentherapie war es dann so, dass ich quasi in einem Raum war mit nur anderen Mädels, weil bei Jungs ist das Thema, glaube ich, auch sehr, es ist ein Thema, was sehr viel stattfindet, aber wofür einfach nicht so viel drüber geredet wird. Aber die hatten alle entweder Leistungssport gemacht oder waren noch aktiv im Leistungssport und dadurch waren wir alle sehr auf einer Wellenlänge. Und das hat mir super gut geholfen, erstmal zu verstehen, so okay, ich bin damit nicht alleine. Und was mir dann sehr daraus geholfen hat, war auch einfach diese Akzeptanz, so weil ich ganz lange eben, wie ich auch da dann mit einem Trainer kommuniziert habe, so ich hatte eine Essstörung immer gesagt habe und ich bin da aber raus und aber eigentlich selber noch drin war und mir halt auch gar nicht selber den Raum gegeben habe, dass es halt noch stattfindet und dass es aber auch okay ist, dass es einfach da ist und dass man es ein Stück weit akzeptieren muss. Nicht als etwas, was du nicht ändern kannst, aber erstmal eine gewisse Akzeptanz an den Tag legen muss, um dann darauf aufbauend daran zu arbeiten, also zu sagen, okay, es ist da, okay, und wie kann ich dafür sorgen, dass es eben weniger wird, dass es besser wird? Und dann in meiner zweiten Therapiesitzung, da wurde ich gefragt, ich konnte damit gar nicht umgehen, da hat meine Therapeutin mich einfach gefragt, was brauchst du gerade? Und Das war für mich so eine komische Frage, weil ich dann wirklich erstmal 5 bis 10 Minuten da saß und so dachte, was brauche ich denn gerade? Und ich darauf erstmal gar keine Antwort hatte, weil ich halt so sehr selbstkritisch mit mir selber war und mir es auch gar nicht eingestehen wollte oder halt einräumen wollte, dass ich halt diesen Teil in meinem Leben habe, den ich irgendwie nicht kontrollieren kann oder wo ich irgendwas kompensiere, nicht auf eine gesunde Art, aber gar nicht weiß, wie ich sonst damit umgehen könnte. Und gerade durch Therapie oder dann auch einfach durch sehr viele Arbeit an mir selbst habe ich dann irgendwann das immer mehr auch für mich selbst meinen Alltag integriert, dass ich halt jetzt, wenn es mir nicht gut geht, mich halt auch frage, okay, was bräuchte ich denn gerade, was würde mir jetzt gut tun? Sollte ich einen Freund anrufen, eine Freundin anrufen? Muss ich ein bisschen alleine sein? Muss ich vielleicht ein bisschen weinen oder einen Film schauen oder raus in die Natur, mir was Gutes kochen oder so weiter? Und quasi je mehr ich dann ja mit mir selbst in Kontakt bin, weil das ist, glaube ich, ein Riesenthema, dass man sich durch Essstörungen einfach super von sich selbst distanziert. Und je mehr man aber diesen Kontakt zu sich selbst wiederfindet und auf seine eigenen Bedürfnisse dann auch mal hört, desto besser wird das Ganze dann auch.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es gerade zu Beginn echt schwer ist, zu wissen, was man braucht.
Ja, wie gesagt, ich saß erst mal 10 Minuten da und habe mir überlegt, ja, was brauche ich denn gerade? Ich wüsste nicht, was mir gerade gut tun würde. Und es ist auch immer noch auf jeden Fall ein Prozess. Und das Ganze, was mir zusätzlich irgendwie auch noch geholfen hat, war, dass dadurch, dass ich diesen Schritt in die Plus gemacht habe, ich mir selber das erste Mal, seit das ganze Thema mit Essstörung angefangen hat, einfach den Raum gegeben habe, die Zahl auf der Waage sein zu lassen und mich so zu ernähren oder auch meinen Körper so zu pflegen, wie es ihm gerade gut tut. Also einfach, okay, ich esse aber nicht gerade irgendwie, auch am Anfang nicht, um zuzunehmen oder irgendwas, sondern einfach nur, ich esse so, dass ich möglichst gut trainieren kann. Und dann, was auf der Waage passiert, das passiert dann halt.
Also so ein ganz anderes Ziel ja eigentlich.
Auf jeden Fall. Und am Anfang, wie gesagt, war es auch gar nicht so, okay, ich muss es ganz krass zunehmen oder sowas, sondern am Anfang war es wirklich, okay, ich schaue erstmal und ich nutze diese Möglichkeit, die ich jetzt habe, um einfach mal wieder klarzukommen. Um mal wieder wirklich das Ganze auf eine gesunde Art anzugehen. Und dann mit der Zahl auf der Waage habe ich letztes Jahr Oktober oder November, habe ich so eine Challenge gemacht, wo ich mich 30 Tage jeden Tag gewogen habe. Weil ich glaube, wir kennen es alle, dass man so, wenn man hat später am Vortag gegessen und man hat ein bisschen salziger oder fettiger gegessen, weil man war ja unterwegs mit Freunden. Und dann stellt man sich am nächsten Tag bewusst nicht auf die Waage, weil es ja kein repräsentativer Wert dafür ist, was man gerade wiegt, weil man ja eben später gegessen hat oder mehr gegessen hat oder whatever. Und von dem wollte ich mich einfach losmachen. Und dann habe ich mich wirklich 30 Tage, ich habe es auch auf Instagram geteilt, weil sonst wusste ich, ich mache das nicht konstant, habe ich mich jeden Tag auf die Waage gestellt und diesen Prozess eben so ein bisschen geteilt und dadurch aber auch für mich selber so es ganz gut hinbekommen, also es ist noch nicht hundertprozentig, aber es ganz gut hinbekommen, mein Selbstwert wieder von der Waage zu entkoppeln und das Ganze einfach als Zahl zu sehen, die da halt steht und die einfach nur angibt, mit welcher Masse ich angezogen werde auf die Erde. Das ist ja im Endeffekt die Zahl.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, vor allen Dingen bei Frauen gibt es ja diese magischen Grenzen, würde ich sagen. Also ich kenne das damals auch immer mit diesen 70 Kilo, die du schon meintest. Bloß nicht 70. Bei mir in der Schule war das immer 65. Ich weiß nicht, warum 65 Kilo. Und egal wie groß du bist, egal was für einen Sport du machst dahinter auch, es ist immer so mit dieser Zahl. Und darum, das ist ja dann umso wichtiger, irgendwie zu wissen, okay, krass, ich habe ein ganz anderes Ziel, als eine Zahl zu erreichen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, im Endeffekt, wie gesagt, in meiner Gewichtsklasse sind die Mädels ziemlich schwer. Und da werde ich einfach nicht hinkommen, das weiß ich auch. Aber es ist auch gar nicht das Ziel. Aber es wird auf jeden Fall der Zeitpunkt kommen, an dem ich hoffentlich inzwischen tatsächlich dreistellig wiegen werde. Und es ist auch mein Ziel. Und am Anfang war das auch völlig surreal für mich, so als, was denken die anderen über mich, als Frau über 100 Kilo wiegen, dann ist man ja fett und dann ist man dick und das geht ja gesellschaftlich mal gar nicht und so weiter. Und aber was mir da auch irgendwie dann so geholfen hat, ich meine, wir hatten es vorhin, dass mein Leben, also was so in den letzten Jahren passiert ist, eigentlich in einem sehr kleinen Zeitraum passiert ist. Und das ist wiederum auch, wenn man aufs ganze Leben schaut, einfach ein 4-Jahres-Zeitraum. Und ich habe 4 Jahre entweder die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen, den andere nicht bereit sind, vielleicht zu gehen, und dann aber auch Dinge zu erreichen, die andere nicht erreichen werden. Oder ich sage halt, okay, nee, es ist nicht für mich, was auch völlig fein ist, aber dann werde ich halt auch niemals diese Ziele erreichen.
Ja. Ja, voll einfach da die klare Entscheidung für einen zu treffen. Ne?
Auf jeden Fall. Also halt, was bist du bereit zu geben für dein Ziel und wie sehr willst du es?
Du hast es auch gerade nochmal angesprochen, eben dieser Gedanke von, was denken die anderen über mich? Und du teilst ja, finde ich persönlich, diese Themen schon intensiv auf Instagram. Also ich glaube, auch wenn viele Frauen, Männer auch, aber vor allen Dingen auch Frauen betroffen sind. Ich glaube, ich habe irgendwann mal was gelesen von jeder Zweite. Das ist jetzt aber ganz schlechtes Halbwissen hier, dass jede Zweite von einer Essstörung betroffen ist, welche auch immer. Aber viele sprechen ja nicht darüber oder nur intern und du teilst das dann oder teilst auch, wie viel du wiegst, dass du über 100 Kilo wiegen willst. Was für eine Rückmeldung bekommst du da?
Ich muss sagen, bisher echt wenig Negatives. Also ich bin selber überrascht, ich warte noch auf meinen ersten Shitstorm. Shitstorm. Ich warte darauf, richtig. Also ich will es hier nicht manifestieren, ich bin happy damit.
Schreib nette aber, Kommentare, bitte.
Aber ja, ich glaube, wird wahrscheinlich vielleicht irgendwann kommen oder wie auch immer, aber bis jetzt sind sehr viele Nachrichten, die mich erreichen, einfach so, hey, ich bin voll inspiriert davon, was du machst. Ich finde es richtig toll, wie du das teilst und danke dafür, dass du das teilst. Und so. Und manchmal ist es eher für mich schwierig, wenn, ich meine, dadurch, dass man durch einen Bildschirm sowas teilt, andere Leute sehen es ja, aber du kriegst ja die Reaktion nicht mit, außer du kriegst halt ein Feedback. Mhm. Und natürlich jedes Mal, ich meine, ich weiß auch selber von mir, ne? Nur wenn mir das gefällt, schreibe ich nicht gleich einen Kommentar. Ich like das vielleicht und dann scroll ich weiter, aber ich schreibe nicht immer extra einen Kommentar oder schreibe eine persönliche Nachricht oder so weiter. Und was mich dann aber immer wieder motiviert, das Ganze wirklich zu machen, ist so dieses, ich hätte mir allgemein in meiner Jugend, Kindheit jemanden gewünscht, der sowas teilt. Der so zeigt so, hey, ich gehe nicht den Weg, den alle gehen. Und das ist aber okay. Und ich habe einfach meine Ziele und ich möchte meine Ziele erreichen und verfolge die einfach und komme, was wolle. Und eben auch mal zu zeigen, es ist auch okay als Frau, wenn man schwerer ist. Und man muss nicht irgendwo reinpassen wollen oder man muss nicht irgendwo die 65-Kilo-Grenze nicht überschreiten, weil das hat nichts damit zu tun, wer du bist als Mensch.
Ja, ich glaube, das ist leider in unserer Gesellschaft trotzdem immer noch super vorrangig.
Auf jeden Fall.
Wie siehst du denn generell das Thema, wenn wir dann von dir auch nochmal aus Sport schauen, da das ganze Thema Körperbild? Essstörung würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, sondern wirklich dieses optische Erscheinen mit deinem Hintergrundwissen und mit deiner Art und Weise, wie du auf die Dinge guckst.
Da gab es ein ganz schönes Reel, ich weiß nicht mehr, wer das zusammengeschnitten hat. Ich habe es in meiner Story auch mal gepostet über die Olympischen Spiele jetzt, wo so ein Reel, wo einfach nur alle möglichen Körpertypen reingeschnitten würden, die jetzt bei Olympia waren. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass, klar, man hat auf Social Media ganz, ganz viele diese oder Fitness-Influencer und so weiter, die natürlich alle, ich würde sagen, schon relativ ähnlich aussehen. Aber wenn man dann wirklich über Athleten spricht, dann sind halt ganz andere Dinge ausschlaggebend. Natürlich, es gibt leider einfach noch sehr viele Trainer, die es einfach nicht besser wissen und die halt teilweise einfach noch irgendwie 1900 vor dem Krieg hängen geblieben sind und dementsprechend so auch mit den Athleten umgehen, dass halt, ich meine, ich bin gewichtheben da noch ganz, glaube ich, gut dran, aber ist trotzdem Gewichtsklassensport, aber gerade auch sowas wie ein Turnen und so weiter, wo man mitbekommt, wie halt dann die Kinder da wirklich misshandelt werden eigentlich schon. Mit dem und dem musst du wiegen. Oder ich habe auch mit Eiskunstläuferinnen in der Klasse damals auf dem Sportgymnasium, wo ich noch Ski gefahren bin, die dann wirklich jede Woche auf die Waage müssen und jede Woche hören, okay, du bist zu dick. Und solche Dinge. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Arbeit zu tun und sehr viel Aufklärungsarbeit vor allen Dingen zu tun. Wo ich auch zum Beispiel im Gewichtheben sagen muss, also ich finde es immer sehr befremdlich, wenn man dann auch 13-, 14-jährigen Mädchen irgendwie schon sagt, du musst jetzt zum Wettkampf 2 Kilo abnehmen oder sowas. Natürlich, ich meine, 2 Kilo kriegt man ganz gut hin, aber ich finde, es ist kein Alter, in dem man sich mit sowas beschäftigen sollte. Und im Endeffekt ist es ja auch so, wenn man mal realistisch denkt, diese 13-, 14-jährigen Mädchen werden nicht, bevor sie 20, 25 vielleicht sind, je nachdem, welche Gewichtsklasse, werden die nicht zu den Olympischen Spielen fahren. Heißt dementsprechend, warum müssen wir in dem Alter schon diesen Kindern sagen, so und so viel musst du wiegen? Gibt dem Kind doch erstmal Zeit, sich zu einer Frau zu entwickeln, bis 18, bis vielleicht 20 Jahre. Und dann sieht man ja, welches Gewicht man ungefähr hat. Und dann kann man auch daraus dann entsprechend schließen, okay, die Gewichtsklasse würde für dich entsprechen. Aber dann halt da so früh schon anzufangen, vor allem damit eben, du musst abnehmen und sowas, und aber halt dann auch nicht irgendwie eine Aufklärungsarbeit zu leisten, okay, was ist gesunde Ernährung zum Beispiel, sondern sagt dann nur, du musst abnehmen, okay, dann lass mal das Abendessen heute weg. Das finde ich halt einfach problematisch und da ist auf jeden Fall noch, finde ich, viel zu tun, weil aber ich, wie gesagt, dieses Reel ziemlich schön fand, jetzt auch die ganzen Olympischen Spiele irgendwie, also vielleicht lebe ich auch einfach in meiner Instagram-Bubble, aber ich habe sehr viel Woman-Empowering-Content gesehen und auch sehr viel darüber, dass eben dort alle Körpertypen, je nachdem, welche Sport man eben macht, hingehören. Und eben nur weil ein Körper so oder so aussieht, sagt es nicht darüber aus, wie leistungsfähig dieser Körper ist.
Ja, total. Ich wollte gerade sagen, das ist so entkoppelt von dem Gewicht, was du kannst.
Auf jeden Fall.
Wenn du jetzt unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen, wo ich noch nicht weiß, wer das sein wird, aber wahrscheinlich von Freunde, Bekannte, im besten Fall natürlich auch CrossFit-Community, wahrscheinlich bei dir auch viel Weightlifting, wenn sie deinen Namen
die
kennen.
Die Community ist nicht so groß, aber let's go.
Aber wenn du denen was mitgeben könntest, also die, die jetzt einschalten und uns zuhören, für diesen Bereich, ob sie selber was umsetzen, für sich mitnehmen oder für andere. Jetzt überlasse ich dir mal das Wort, was würdest du denen gerne mitgeben für diese Thematik?
Ich glaube, was ich primär mitgeben wollen würde, ist, dass man sehr in Kontakt mit sich selbst bleiben sollte und sich bewusst werden sollte, was man selber erreichen möchte oder wofür man das Ganze macht. Und ich glaube, also es gibt ja den Begriff intrinsische, extrinsische Motivation, also einmal die von innen rauskommt, von sich selbst, und einmal was von außen an Motivation oder an Motivatoren da ist und einfach für sich so dieses Warum zu finden. Und ich glaube, wenn man selbst ein Warum hat, dann kann man sich auch relativ gut davon trennen, was so, nicht komplett, aber immer mehr davon, was die anderen um einen rum von sich denken. Und dann gleichzeitig aber sich auch einfach ein Umfeld geben, das dich dahin bringt. Und einfach, wo du dich wohlfühlst und das dir hilft, deine Ziele oder deinen Träumen näher zu kommen und wo du nicht dann, wenn du irgendwelche krassen Sachen sagst oder wie es bei mir zum Beispiel, ja, ich möchte zu Olympischen Spielen fahren und dann, wenn ich ständig von allen höre, ja, mach mal, sondern halt in diesem Umfeld zu sein, wo die Leute sagen so, ja, wie kann ich dich dahin unterstützen?
Oder einfach positive Support und sagen, geil.
Genau, oder einfach, hey, geil.
Ja.
Finde ich cool.
Voll.
Und ich glaube auch so dieses, gleichzeitig aber, Ziele sind wichtig und Ziele sind auf jeden Fall für mich auch was Motivierendes, aber wenn ich nicht Spaß an dem habe, was ich mache, dann werde ich es auch nie so gut machen, wie wenn ich Spaß an dem Ding habe. Und deshalb, für mich ist es auch super wichtig jetzt bei diesem ganzen Weg, dass ich auf diese 4 Jahre zurückschauen kann, egal ob ich es jetzt schaffe oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass ich es schaffe. Und sagen kann, hey, es war eine geile Zeit. Ich hatte richtig viel Spaß und ich würde rückblickend nichts anders machen wollen. Und ich glaube, das ist super wichtig, egal ob berufliche Ziele oder alltägliche Ziele oder was auch immer man sich in den Kopf setzt, dass man dabei den Spaß nicht vergisst und dass man auch wirklich durch das Umfeld, durch positive Leute um sich rum, aber auch durch das, was man macht, dass man wirklich eine Leidenschaft dafür hat.
Ich finde, das ist so wichtig, das hast du richtig schön gesagt gerade. Ich finde, es ist auch eine gute Abrundung des Ganzen von dem Thema Selbstbild, Körperwahrnehmung, Essstörung zu hin, eigentlich ja Zielen, Motivation, warum mache ich das Ganze, wofür, und irgendwann diese mentale Stärke ja auch zu haben, zu sagen, ey, und wenn jemand einen dummen Spruch macht oder der Shitstorm vielleicht irgendwann kommt, zu sagen,
schau mal,
das muss man jetzt piepen, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, fuck it. Aber wirklich so, wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was du kannst und mit dir im Reinen bist, dass diese Zahl oder vielleicht der Makel, der augenscheinliche Makel von jemand anderem auf dich, für dich total irrelevant ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was ich auf jeden Fall noch ein Stück von dir lernen kann und ich sehr beeindruckend finde. Und wir sind noch nicht ganz durch, aber das Thema ist durch. Und damit springen wir zum letzten Part. Oh, und es läuft weiter. Ich hatte kurz Angst, es hängt wieder.
Bitte nicht.
Ich habe eine kleine Speedrunde für dich.
Ja.
Das sind jetzt nicht so Fragen bezogen aufs Thema, sondern eher wieder Richtung Sport so ein bisschen. Genau, das erste ist ein Satz, den du einfach so beenden kannst. Also manchmal ist eine Frage, manchmal eben so ein halb stehender Satz. Bei Julia hat es ganz gut geklappt. Ich hoffe, es funktioniert ja auch. Wenn es nicht klappt, ich bin immer noch offen, Fragen auszutauschen. bei dir wahrscheinlich jetzt bezogen dann eher auf Weightlifting. Vor jedem Wettkampf
mache ich mich ausgiebig ready. So dieses Motto, we look good, we live good, habe ich voll lang nicht gemacht. Und es war auch immer so ein Ding, ja, warum sind immer alle so krass geschminkt bei Wettkämpfen? Aber es gibt einem voll den Selbstbewusstseinsboost. Also so, ich habe wirklich so eine Routine. Ich versuche mich nicht zu sehr darauf zu versteifen, weil ich meine, Routinen sind immer so ein Ding, wenn man so krass darauf festfährt, dann, wenn irgendwas daran schief geht, dann geht es uns der ganze Wettkampf schief oder sowas. Aber einfach so da auch wieder so ein bisschen sich selbst einfach wertzuschätzen und mich eben dann, ich dusche mich ausgiebig, dann wasche meine Haare, ich mache meine Haare ready, ich schminke mich und lege mein Outfit zurecht und ziehe mein Outfit an und genau, das ist ein ganzer Prozess geworden, wo ich mir auch wirklich viel Zeit dafür nehme und der mir aber inzwischen einfach ein super gutes Gefühl gibt, dass ich dann so an den Wettkampf komme und wirklich so bin, so, boah, heute habe ich Bock.
Voll schön. Hätte ich irgendwie gar nicht gedacht, dass also so dieses ausgiebig sich ready machen.
Ich dachte es auch nicht, dass es jemals in meinem Leben vorkommen wird, aber here we are.
Okay. Mein ultimativer Mindset-Tipp.
Ich glaube, der bezieht sich aufs Training. Ich hatte eine Zeit lang ganz, ganz krass, dass ich mich, gerade als ich ins Gewicht hingewechselt bin, dass ich mich voll fertig gemacht habe dafür, wenn es nicht lief im Training und wenn ich meine Lasten nicht geschafft habe, die auf dem Plan standen, mein Snatch halt statt 85 Kilo nur 84 Kilo war oder sowas. Und dann irgendwann saß ich mal da und habe mich so hinterfragt, so, aber du hast doch eigentlich alles gegeben. Und dann war ich so, ja, ich habe alles probiert in dem Tag und ich habe mein Bestes gegeben und manchmal heißt halt das Beste, dass man Lasten auf dem Plan nicht schafft. Aber da irgendwie hat das meinem Kopf so einen Schalter umgelegt, wo ich so war, so seitdem gibt es für mich eigentlich keine schlechten Trainingseinheiten mehr. Weil eine schlechte Trainingseinheit für mich, meiner Definition wäre, dass ich nicht alles gebe. Und das heißt nicht, dass ich jeden Tag 100% geben kann. Aber wenn ich wirklich in dieses Training gegangen bin und aus jedem oder aus allem versucht habe, das Beste rauszuholen, dann gehe ich auch glücklich oder zufrieden aus dem Training raus. Und wenn es halt heißt, okay, ich habe halt meine Lasten nicht geschafft, dann habe ich meine Lasten halt nicht geschafft. Aber ich kann trotzdem danach rausgehen und sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben. Und es war halt heute einfach nicht genug dafür, dass ich die und die Last schaffe. Aber ich habe trotzdem dann, anstatt mir den Kopf darüber zu brechen, Energie da rein zu verschwenden, warum das jetzt nicht geklappt hat oder alles hin zu hinterfragen, habe ich einfach dann weitergemacht und habe meine nächste Übung gemacht und dann lief die vielleicht wieder besser oder wie auch immer oder habe ein paar da mein Bestes wieder gegeben und das hat für mich super viel verändert, dass ich einfach wirklich keine schlechten Trainingseinheiten mehr per se habe. Heißt nicht, dass ich ab und zu mal abgefuckt bin, wenn was nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dadurch eigentlich immer aus dem Training mit einem guten Gefühl gehe, weil es halt so ist, okay, ich habe mein Bestes gegeben, mehr konnte ich heute nicht machen und dann passt es auch.
Ja, wieder der Self-Talk, ne? Wie sprichst du mit dir selbst? Wie gehst du mit dir um?
Auf jeden Fall.
Was sagt man sich selber? Es ist so einfach gesagt, Leute.
Es ist wirklich einfach gesagt. Ich bin seit einem Jahr in Therapie und wir arbeiten immer noch dran.
Der beste Snack auf einer Competition?
Oh, also ich muss sagen, bei mir ganz klassisch, also Weightlifting, man hat ja jetzt nicht so krass viele Snacks, weil man, gerade wenn man super schwer ist, ich esse ja auch vor meiner Waage noch und alles, das ist sehr entspannt. Aber ich muss sagen, Quetschis und Gummibärchen. Oh, also der beste Snack. Der beste Snack, dann Gummibärchen.
Gummibärchen.
Ja, da freuen sich auch meine Trainer immer sehr drüber. Also meistens habe ich dann eine Maxi-Packung und dann essen alle davon.
Die klassischen oder saure?
Vegetarische Gummibärchen, ich bin nicht so ein Fan von den normalen Gummibärchen. Und meistens habe ich welche von Lachgummi. Ah, Lachgummi, okay. Die heißen, ich glaube, Märchenprinzen. Ja, ich glaube, Märchenprinzen.
Märchenprinzen,
na gut, okay. Kann ich empfehlen.
Suche ich das nächste Mal, wenn ich da durchlaufe.
Oder diese Haribo, diese Balla-Balla-Schlangen. Auch sehr gut.
Balla-Balla-Schlangen?
Das sind so diese langen,
Ah,
ja, okay. Finde ich auch gut.
Dein ultimativer Regenerationstipp?
Schlafen.
Das kann man einfach schlafen.
Nein, also sollte ich mir ab und zu selbst ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, weil ich sehr mittelmäßig im Multitasking bin mit Uni und so weiter. Aber ich mache auch, seit ich Gewichtheben mache, sehr viele Powernaps, so diese 20-Minuten-Naps, einfach mittags. Eigentlich, wenn ich immer zwei Trainingseinheiten habe, versuche ich das irgendwie einzubauen. Und bessere Regeneration ist im Blatt einfach schlafen.
Easy. Das ist jetzt eine Frage, die ist beim CrossFit natürlich schwerer zu beantworten. Mein absolutes Lieblingsmovement.
Snatch.
Ich würde sagen, die Auswahl ist bei dir jetzt nicht so groß.
Nee, also das heißt, ich trainiere nicht nur Snatch und Clean and Jerk. Also, okay, wir haben einen Trainingsmittelkatalog, ja. Der hat Zahlen, ich glaube, der geht bis 50, ja. Also wir haben 50 Übungen da draufstehen. Für die Gewichtheber die 1, ist der Snatch. Reißen. Ja, das ist schon mein Favorite.
Ah ja, beim Snatch. Mittlerweile mag ich ihn, aber ich habe mich sehr lange sehr schwer mit dem getan. Ne?
Ja.
Ja, das Druntersetzen. Das ist Kopf. Hier sind wir wieder beim Mindset.
Mindset, Leute. Mindset.
Einen habe ich noch für dich. Ohne den Sport würde ich
Psychologie studieren.
Okay. Dann würde ich zu dir kommen in Therapie.
Klar. Ich arbeite bei meinem Kundenstamm, arbeite ich jetzt schon.
Ihr könnt euch melden bei Chiara.
Bitte nicht. Bitte nicht. Außer ihr wollt halbwahren küchenpsychologischen Ratschlag, dann natürlich gerne.
Ach, ich glaube, manche Leute freuen sich einfach, dass man mit irgendjemandem reden kann.
Ja, merke ich auch immer wieder.
So, und jetzt kommen wir zum lustigsten Part des Ganzen.
Ja, ich freue mich.
Ich glaube die ganze Zeit schon. Wir messen deinen Bizeps.
Ja.
Du darfst dir den Arm aussuchen.
Ich links oder rechts?
Rechtshänderin und rechts. Und er darf angespannt sein.
Ja.
Und du darfst mir auch sagen, welche. Jetzt wird es dir kurz ein bisschen.
Kurz ein bisschen Blut pumpen.
Achso. Ich muss sagen, mal 5 Liegestütze vor und dann. Let's go. Oh. Jetzt versuche ich, dass das Mikro schön steht, ohne umzufallen. Vielleicht da oben.
Das gibt die Couch nicht so gut her.
Ja, das ist jetzt der kompliziertere Teil hier. Okay.
Oh, nein, ich habe es nicht geschafft.
Schade. Ich kann nur mein reden. Okay. Inch brauchen wir nicht, aber ein Zentimeter. Bist du bereit?
Ich glaube schon.
Meine.
Das ist aber schon am Peak messen.
Oh, wow, Alter. Junge.
Komm, wir runden auf. Komm.
Wir runden auf? Ab 5 wird aufgerundet, meinst du? Dann werden wir es.
Bei 40, oder? Naja, ja, okay, dann kann ich 40, 5 sagen. Es geht um die 40, die ist wichtig.
Es geht um die 40, dann wird es 40, ja?
Ja!
40?
40er Bizeps!
Oh! 40er Bizeps, Junge!
Jetzt kannst du mir sagen, was hatte Julia?
Julia hatte 35.
Ich bin enttäuscht von ihr, Julia.
Ich bin enttäuscht von dir. Nee, ich hatte okay. 36, ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Aber
Chiara, ich wurde neulich gefragt, ob ich einen 40er Bizeps habe. Jetzt wisst ihr Bescheid, ich habe einen 40er Bizeps.
Ich würde behaupten, dass es größer als manche einen Wadenumfang haben.
Also wahrscheinlich ist es mein Wadenumfang. Ich wurde neulich geschämt für, dass ich kleine Waden habe. Ich weiß gar nicht, was die Leute meinen.
Nee, das geht doch.
Das geht.
Ich glaube, das
ich habe jetzt keine Daddy-Waden, aber...
Das sind doch eher diese typischen Gym-Pumper, die einen Oberkörper machen. Die haben kleine Waden.
Ja, also 40 Zentimeter.
Ich
wird noch mehr.
Ich wollte sagen, ich behaupte jetzt mal, dass das auf jeden Fall unter den Frauen ein guter Rekord bleibt.
Ich
bin gespannt, wenn einer meiner Gästen da sind, wer dich toppt.
Dann können wir bitte uns wieder treffen und dann nachmessen, weil ich mache ab jetzt Bizeps Accessory, weil das ist mir sehr wichtig.
Und, weißt du, was ich auch noch spannend finden würde? Auf die männliche Seite. Wer von den Männern hat einen kleineren Bizeps als Chiara?
Sorry, Jungs. Aber ich kann euch ein Geheimnis verraten. Ich habe noch einen Geheimtrick. 2/3 des Umfangs des Arms sind Trizeps. Heißt, wenn du einen dicken Arm willst, Trizeps trainieren. Ich weiß, wir messen Bizepsumfang, aber der Trizeps ist ja auch da hinten. Und ich würde sagen, das macht bei mir relativ viel vom Armumfang aus.
Ja, das gehört alles zusammen. Ich bin wirklich gespannt. Da geht es dann vielleicht wieder los mit dem Neid.
Ja, das ist okay.
Der sportlichen das Männer, die dann enttäuscht sind, dass sie einen kleineren Umfang haben als du. Auf der anderen Seite...
Der erste Shitstorm los.
Ja, vielleicht kriegen wir das so hin.
Ich bin bereit. glaube ich.
Also es ist ein guter Aufruf zum Ende der
Ab auf den Shitstorm von meinem Bizeps, Leute.
Ich wollte sagen, aber nur auf den Bizeps.
Aber nur mein Bizeps.
Das wäre schon witzig. Das wäre wirklich schon... Könnten wir auch so ein schlechtes Video noch mit deinem Bizeps machen, irgendwie so einen Fokus setzen.
Ja, kein Problem, weil mein Bizeps, er sieht nicht mehr so gut aus. Das ist nicht mehr so definiert.
Das muss ich Julia lassen, die hat zwar einen kleineren Bizeps, aber dafür ist
er definiert. Ja, Julia Maschine, also liebe Grüße, das war jetzt auch nur so ein halbernstes, ich bin enttäuscht von dir. Ich bin stolz auf dich, Julia.
Ich würde sagen, der Shitstorm, ich kann nicht mehr reden.
Der Shitstorm?
Shitstorm.
Der Shitstorm
kommt dann von Julia wahrscheinlich.
Ich freue mich, Julia.
Ja, dann mache ich es auch so, dass ich die letzten Worte immer meinem Gast sagen lasse. Und jetzt, wenn ihr jetzt Chiara sehen könntet, seht ihr den Druck in den Augen. So, ich so, oh, shit. Darum, ich verabschiede mich. Ich bedanke mich bei dir, dass du, ja eigentlich, dass du hier bist, ist falsch gesagt. Denn
dass ich du hier bin bist.
Bei Chiara.
Wir sitzen
hier, das müssen wir so eigentlich nochmal ganz so am Ende, wir sitzen hier auf der Couch.
Meine Couch ist mein Wohnzimmer.
Und es ist sehr entspannt und es ist sehr spät.
So diese Zeit für einen Podcast.
Es ist Zeit für einen Podcast.
Auf jeden
und
Fall.
Darum, ich bedanke mich ganz herzlich und übergebe die letzten Worte an die Menschen, die bis jetzt noch eingeschaltet haben.
Wenn ihr einen dicken Bizeps wollt, Trizeps trainieren.